Herzlich willkommen zu Dram Wood, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Ich bin der Benedikt von Spirit Spirits.
Wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Oder etwas anderes.
Oder was anderes.
Genau. Benedikt, schön, dass du wieder da bist. Für die Hörer da draußen. Es gibt schon, ich glaube, 2 oder 3 Folgen mit dir, die wir inzwischen vor ganz schön langer Zeit schon aufgenommen haben. Lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir heute mal auf ein, ja nicht Nebenprodukt, aber doch trotzdem wichtiges Produkt für die Whisky-Produktion und dessen Grundlage quasi sprechen können. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen.
Hallo ihr zwei. Ich bin froh, mal wieder dabei zu sein. Immer schön bei euch.
Wir hatten ja in den letzten Folgen, ging es ja ganz, ganz viel um das Chemische hinter dem Whisky, Produktion war dabei, wir haben aber auch über Märkte geredet und so weiter und so fort. Und wir kamen, glaube ich, im letzten Jahr schon ins Gespräch darüber, dass ihr bei Spheric Spirits, ich glaube auch Anfang letzten Jahres, 2 Sherrys hergestellt habt, beziehungsweise abgefüllt habt, um es besser zu sagen.
Abgefüllt.
Wie kam es dazu?
Genau. Ja. Deswegen diesmal geht es wahrscheinlich wenig ums Chemische und mehr ums Historische. Es gab ja immer eine starke Zusammenarbeit und Zusammenleben zwischen der schottischen Whisky-Industrie und der spanischen Sherry-Industrie. Und dadurch, dass ich ja jetzt schon seit 5 Jahren in Spanien lebe, mit meiner spanischen Frau, katalanischen Frau, muss man sagen, habe ich mich in das Thema noch mehr reingesteigert. Und jetzt nach 5 Jahren, mit jährlicher Reise runter nach Jerez de la Frontera, denke ich, haben wir auch genügend Wissen beisammen, um immer ein bisschen darüber zu plaudern.
Sehr gut. Viele, also ich glaube, irgendwie in Deutschland ist es häufig so, rennen diesen Sherry-Abfüllungen hinterher, aber es gibt ja riesengroße Unterschiede. Wenn ich auf die Flaschen gucke, steht ja in der Regel irgendwie eine Sherry-Sorte mit drauf, aber da die ganzen Unterschiede irgendwie rauszufinden und geschmacklich, ich habe jetzt irgendwie ein paar Sherrys schon probiert, bin da aber auch noch relativ unbefleckt, muss ich sagen. Könnte jetzt nicht alle Unterschiede auseinanderklamüser. Von daher bin ich heute gespannt tatsächlich, was uns da erwartet.
Mit Hinterherrennen meinst du jetzt nach den Whiskys, die in Sherry
gereift sind? Ja, genau. Ja, wirklich, in Deutschland kann es ja oftmals nicht dunkel genug sein, ja, mit diesem Sherry-Einfluss, was irgendwie witzig ist. Und man sieht jetzt die Abfüllungen, die zuletzt rauskamen, alle irgendwie aus dem Sherry-Cast. Und dann denke ich mir, muss ja übelst viel Sherry noch da sein, wenn so viele Sherry-Fässer noch existent sind, dass wir die Whiskys alle so dunkel kriegen und mit Sherry-Einfluss. Aber es sind ja wirklich große Unterschiede, wenn man jetzt probiert. Wir haben jetzt erst in der letzten Folge, ich glaube, es war aus dem Oloroso fast, ne, den Herach probiert, wo es schon ein bisschen sehr viel war und irgendwie ein anderer Sherry, als man vielleicht noch vor vielen Jahren probiert hätte im Whisky.
Ja, es ist auch so viel Missinformation da draußen und es ist unglaublich wenig Wissenschaftliches, historisch wissenschaftlich zu finden. Okay. Deswegen denke ich, ist die heutige Aufnahme umso wichtiger, um auch jetzt auf Deutsch den deutschsprachigen ein bisschen darüber zu erzählen. Ja, und du hast recht, auf der Flasche steht immer was Interessantes drauf und die meisten Leute wissen nicht, wie das eigentliche Produkt schmeckt. Jeder weiß, wie ein Highlander Scotch in einem PX-Fass schmeckt, aber was ein Pietro Jiménez ist, wissen halt die wenigsten. Und deswegen dachten wir, Claudio und ich, dass wir mal etwas in Spanien abfüllen, unabhängig, und der Welt zeigen. Und wir machen das nicht, um jetzt in die Weinbranche einzusteigen, sondern eher, um unseren Whisky-Liebhabern und Kunden in aller Welt zu zeigen, wie ein gutes Produkt schmeckt, das vorbelegt, das als Vorbelegung diente bei der Whisky-Herstellung.
Das heißt, ganz kurz, nur um das richtig zu verstehen, das, was du oder ihr rausgebracht habt, ist auch tatsächlich ein echtes Vorbelegungsprodukt von Fässern, wo nachher auch Whisky reinkommt? Oder ist es jetzt einfach nur generell, also daraus resultieren, dass es generell ein Vorbelegungsprodukt ist, was auch mal gut sein kann?
Das kommt auf den Hersteller drauf an. Das, was wir jetzt abgefüllt haben, ist so eine Nische, dass es nicht zur Vorbelegung Fässer handelt.
Okay.
Aber es gibt vergleichbare Produkte, die tatsächlich in Fässer gehen für die Vorbelegung. Ich würde wahrscheinlich erstmal ausschwingen, was ist die Beziehung zwischen schottischem Whisky, und ich sage schottischem Whisky, weil alles andere darauf folgte, und Spanien und Jerez. Großbritannien war ja ein riesen Sherry-Trinker. Das, was heutzutage bei uns die Cocktailparty ist, war früher eine Sherry-Party. Die gehobene Klasse Großbritanniens hat sich regelmäßig getroffen für Sherry-Partys und es wurde auch öfters auch von Shakespeare erwähnt. Bedeutet, Sherry war ein riesen Genussmittel, aber auch primär für die gehobene Klasse. Es gab früher keine Edelstahl- oder Plastikkanister. Es wurde immer alles in Fässern transportiert, egal ob das Fisch war oder Sherry. Und ich glaube, im 19. Jahrhundert, 1800, irgendwann mal, habe ich eine Notierung gesehen, dass 64.000 Sherry-Butts mit 500 Liter Fassungsvermögen nach Bristol und Leith eingetroffen sind für den Bedarf. Und diese Butts, die sind dann natürlich bei den Schotten gelandet. Schottland oder Großbritannien hatten nicht sehr viel Holz und vor allem die begehrte amerikanische Eiche war schwer zu bekommen. Oder auch die spanische oder auch europäische Eiche. Dementsprechend war es natürlich toll, dass man diese Fässer hatte. Und es ist ja erst seit 1915, dass es überhaupt nötig ist, Whisky in Fässern zu reifen.
Ja.
Ein Jahr später, 1916, waren es dann, glaube ich, 3 Jahre. Aber davor wurde Whisky trotzdem von der Natur aus in Fässern gelagert. Also einmal war es ein saisonales Produkt. Und dadurch, wie gesagt, auch in Schottland gab es keine Edelstahl- oder Plastikcontainer, also wurde immer in Fässern gelagert. Und die Leute haben einfach realisiert, dass es besser schmeckt nach einem Fass. Und so hat sich das dann etabliert. Als es dann aber 1983, so viel ich weiß, dazu kam, dass Sherry abgefüllt werden musste in Spanien und auch durch die Zunahme an Edelstahl und Plastik, entstand dann diese Lücke. Ja, man hatte die schottische Industrie, die sich einen Ruf gemacht hat und ein Geschmacksprofil sich aufgebaut hat auf einen Rohstoff, der jetzt plötzlich nicht mehr verfügbar war. Und dann entstand diese Sekundärindustrie von Küfern unten in Spanien, die übrigens davor schon immer Fässer gebaut haben für den Transport und haben jetzt einfach selbst gesiezt. Und jetzt muss man darauf achten. Sherry-Fässer werden in der Regel nicht verkauft. Die Bodegas in Spanien legen sehr viel Wert darauf, dass die Tannine der amerikanischen teuren, amerikanischen eingekauften Weißeiche entschärft werden, dass die Tannine rausgewaschen werden, um ihren Sherry darin zu lagern. Und diese wurden nicht versendet in die UK. Das heißt, es gab Küfer im Sherry Triangle, die Transportfässer gebaut haben, aus jeglicher Eiche, so wie sie zu finden war, für den Transport nach Großbritannien. Bedeutet, ein paar Monate war dieser trinkbare Sherry dann in diesen Transportfässern, Shipping Casks, enthalten, war dann vielleicht nochmal ein paar Monate länger am Corner Shop irgendwo in England oder im Pub, bis es dann entleert wurde. Und diese heutzutage Seasoning Casks sind Replikas dessen, also quasi dasselbe. Viele Leute sagen immer, es ist ja kein echtes Bodega-Fass. Also traditionell ist der schottische Whisky nie in Kontakt gewesen mit Bodega-Fässern.
Das ist ja schon mal spannend, dass das so ist, dass quasi die Zeit, die der Sherry quasi im Fass verbracht hat, viel kürzer ist, als man quasi annimmt erstmal. Und aber was ich mir jetzt überlegt habe, als du gesagt hast, dass, okay, das sind diese Shipping Casks, gab es da nicht sowas wie ein Pfandsystem, wo man sagt, okay, das Schiff legt in Großbritannien an, das wird gelöscht und dann kommen im Endeffekt die leeren Fässer, die sich vielleicht darauf noch, die sich jetzt in Schottland und Großbritannien befunden haben, wieder drauf und es fährt wieder zurück und ist halt mit weniger Ladung unterwegs. Weil du gerade sagtest, dass vor allen Dingen diese Fässer aus amerikanischer Weißeiche im Endeffekt so wertvoll waren und so wichtig waren, dann hätte sich das ja angeboten, theoretisch, anstatt neue zu bauen. Oder war es viel günstiger, neue Fässer zu bauen, als quasi das Schiff jetzt nochmal zurück auf die Reise vollzuladen mit leeren Fässern?
Ein Pfandsystem habe ich noch nicht gehört. Ich vermute auch nicht, dass es sich rentiert hätte. Wir oben, Aurora Spirit, oben in Norwegen, schiffen unsere IBCs auch nicht zurück, obwohl die 400 Euro Neuwert haben, weil die Logistik einfach so teuer ist. Und vor allem, wenn es dann auch noch eine Industrie gibt im Ankunftsland, die etwas für diesen Rohstoff zahlen, dann landet es dann halt in dem Land und bleibt es dort.
Ganz kurz für unsere Hörer, Aurora Spirits, sag mal zwei Sätze noch, was du da machst, nur weil das ja für den einen oder anderen neu sein könnte.
Ich bin quasi in einer lebenslangen Beratungsvereinbarung mit denen exklusiv für den norwegischen Markt. Mache für die das Blending, die Produktion und jetzt schon seit fast 8 Jahren eigentlich alles, was zum Thema Whisky und Geschmack zu tun hat.
Okay, Aurora Spirits, ich glaube, neben Whisky stellen die noch Gin her, wenn ich das noch richtig auf dem Schläger habe, ne? Aber ich glaube, Whisky ist ja
Ja,
das
genau
Kernprodukt, ne?
wie die meisten Craft-Brennereien wurde am Anfang Gin produziert und auch Aquavit, um in die Gänge zu kommen. Aber 95% der Produktion, die tagtäglich stattfindet, ist Whisky.
Sehr gut, nur als kleiner Querschläger damit, weil du jetzt Aurora Spirits genannt hast, dass die Leute das auch verstehen. Zurück zum Sherry. Fässer landen in Schottland, die für den Transport genutzt wurden. Ist es so, also dass ein geleertes Fass irgendwie ewig rumstehen kann? Hast du eine Idee, werden die prinzipiell zerlegt erstmal, dann neu gebaut, werden die direkt benutzt? Was ist so gibt es da eine Standardvorgehensweise oder macht das jede Distillerie anders?
Alte Shipping Casks vor den 80ern oder heutzutage? Wahrscheinlich beides.
Je nachdem, also wenn es da Unterschiede gibt. Also ich kenne ja diese, also ich kenne zumindest die Story, dass diese Hogsheads sind ja quasi aus, jetzt in dem Fall Bourbonfässern gebaut. Das heißt, die werden ja irgendwie zerlegt, umgebaut. Und da ist jetzt die Frage, wie geht so die Industrie damit generell um? Das einfach nicht mal so aus der Sicht einer Distillerie.
Ja, historisch betrachtet wurden die Butts einfach gefüllt. Einer der Gründe, warum Macallan immer noch so viele Butts verwendet. Dadurch, dass man aber mehr Fässer, soviel ich weiß, in den Lager bekommt bei 250 Litern, wurden manche davon eventuell dann umgebaut, aber das könnte auch eventuell mit der Sekundärindustrie zu tun haben aus den 80ern hinaus. Ja, gute Frage. Es wurde früher viel geschwefelt, was heutzutage nicht mehr der Fall ist. Deswegen hat man vor allem bei den richtig schönen alten schottischen Sherry-Fässern oft auch eine sehr starke Schwefelnote, die mir persönlich gefällt, aber Schwefel, da ist jeder sensibel oder anders sensibel drauf. Und ja, heutzutage wird sicher nicht mehr geschwefelt. Ich finde es teilweise schade, schon mal wieder so ein 70s-Schwefel-Dinge rauszubringen. für die, die es mögen. Ja, und interessant ist es, leider ist der Sherry-Konsum enorm zurückgegangen. Obwohl es eigentlich so ein tolles Produkt ist. Es ist anscheinend noch der erste Wein, der eine DO bekommen hat, also die Denomination Origin. Ich glaube, die Römer haben das sogar eingebracht, weil die Leute wie der Jerez verkauft haben, also anderen Wein als Sherry verkauft haben. Und es ist wirklich ein unglaublich tolles Produkt, wenn man mal von dem Standard Cream wegkommt. Nur solche Sachen findet man kaum auf dem Markt. Wenn man da aber echte Sherrys und vor allem ältere, fast gereifte Sherrys verkostet, dann ist es eine tolle Welt. Und was man heutzutage hat, ist sogar, es gibt Unternehmen wie Casnolia, die sind zwar teure Fässer, aber die legen einen unglaublichen Wert darauf, dass der Wein, der in die Fässer geht für den Seasoning-Prozess, Top-Qualität hat. Und leider driften wir immer mehr in die Richtung, dass Sherry hauptsächlich für die Seasoning-Industrie produziert wird. Umso wichtiger finde ich es, dass man der Welt zeigt, wie toll Sherry sein kann.
Du lebst ja in Barcelona. Ist dort noch ein heimischer Markt für Sherry von Menschen, die auch trinken, oder ist das dort auch ein Produkt, was eigentlich mittlerweile ferner liefen ist?
Ja, ist leider auch hier nicht zu finden. In den Läden kann man es, also in den Spezialitätenläden findet man schon noch tollen Sherry, aber gang und gäbe ist es nicht. Es ist aber schön zu sehen, dass es in Großbritannien mal langsam wieder Bars gibt, die sich auf guten Sherry spezialisieren. Da muss man jetzt sagen, was ist Sherry? Also das Hauptprodukt, was damals exportiert wurde, war Cream Sherry. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Sherry-Typen, die hergestellt werden. Und das ist ein leicht süßliches Produkt. Da muss man sagen, Sherry muss man einmal klassifizieren in zwei Typen. Das ist der oxidativ gereifte Sherry und der biologisch gereifte Sherry. Und fast alles ist von der Palomino-Traube. Bedeutet, der Wein der Palomino-Traube ist relativ niedrig, bei, ich glaube, 10 bis 12%. Und dann wird er aufgesprittet mit Destillat, Traubendestillat auf 15 oder 17%. Und dieser Unterschied macht den Unterschied, ob es biologisch aktiv ist oder nicht. Bei 15 oder 15,5% besteht noch biologisches Leben. Zwar keine Bakterien, aber Hefen, und zwar, ich glaube, bis zu 20 verschiedene Hefen, überleben und setzen sich auf den Wein an und sitzen oben auf der Flüssigkeit wie ein Teppich.
Ist es denn diese Florhefe?
Ganz genau, die Flor. Ja. Und diese Flor, diese Hefe, die hat zwei Funktionen. Einmal werden Restbestandteile des Weines und Restzucker konsumiert, aber viel wichtiger, sie lässt keinen Sauerstoff an den Wein. Währenddessen der oxidativ gereifte Sherry, der auf 17% aufgesprittet wurde, diese Flor nicht hat und dadurch dem Sauerstoff ausgesetzt ist. Bedeutet, man hat zwei verschiedene Stilistiken. Einer ist sehr trocken und etwas mushroomy, also fungusartig. Und der andere ist etwas lieblicher und hat eher Trockenfrüchte und Orangenblüten so in der Nase. Ein oxidativ gereifter Sherry, also der auf 17% gesprottet wurde, das ist zum Beispiel ein klassischer Oloroso oder Pana Cortado, währenddessen ein biologisch gereifter Sherry Fino bezeichnet wird oder im höheren Alter auch Amontillado. Amontillado ist eine Sonderheit, denn nach 8 bis 12 Jahren fängt es an, dass dieser Hefeteppich, diese Flor da oben, anfängt zu bröckeln. Sie produziert selber Alkohol und tötet sich quasi selber. Und wenn dieser Teppich anfängt zu bröseln, kommt Sauerstoff ran. Und wenn man den dann nochmal länger rausreifen lässt, auf 18, 20, 30 Jahre, wie man es oft findet, dann hast du einen Wein, der auf natürliche Art und Weise beide Welten erlebt hat. Also einmal diese 8 bis 12-jährige biologische Reifung und dann nochmal die oxidative. Und das sind auch die teuersten Amontillado, teuersten Sherrys, die man finden kann. Pana Cortado ist ebenfalls sehr teuer, aber das ist nur eine Rarität oder war eine Rarität. Es ist so, wenn es ein biologischer Wein ist, also 50,5% aufgesprittet für die biologische Reifung und nun durch einen heißen Sommer zum Beispiel die Flora starb und in den ersten ein, zwei Jahren bereits Sauerstoffkontakt da war, dann geht der Kellermeister ran und riecht, okay, das ist schon zu oxidativ, zu, sagen wir mal, Oloroso-lastig. Wir nehmen das jetzt raus, spritten auf 17%, töten die Flora und lassen das ein Oloroso werden. Wenn jetzt aber nach 8 Jahren der biologische Charakter durchkommt, dann muss man das Fass aussondern. Dann hat es weder die Möglichkeit, als Fino Amontillado oder Oloroso verkauft zu werden. Dann wird das in ein separates Lager gesteckt und bekommt also das heißt Palo Cortado. Also Palo ist der Stock und Cortado ist kastriert quasi, also halbiert. Beim ersten Mal, wenn der Kellermeister realisiert, dass es zu oxidativ ist, bekommt sie Strich. Und beim zweiten Auswahlverfahren, wo es dann vielleicht doch zu biologisch ist, nach 8 Jahren oxidative Reifung, bekommt es nochmal einen Strich, also eine Art Plus. Und dann ist es halt praktisch einfach ein Palo Cortado. Es ist ein tolles Produkt, aber es ist nicht so geschmacklich potent wie ein Amontillado. Aber es ist halt eine Rarität und deswegen teuer. Aber vorne hinweg sind die Amontillados schon die wertvollsten Sherrys da draußen.
Also das erstmal sehr gut zur Aufklärung der ganzen Unterschiede, um nochmal ganz kurz das auch zusammenzufassen. Wir haben bei Sherry meistens die Palomino-Rebsorte, hast du gesagt. Okay. Wir sind regional gebunden an die Region um Jerez. Oder kann ich auch Sherry sonst irgendwo in Spanien herstellen oder in Europa?
Es gibt das Sherry-Dreieck zwischen Sanlúcar, Manzanilla und Jerez. Und dort muss eingelagert werden. Die Trauben müssen nicht aus der Region kommen. Also man kann die Trauben den Wein zukaufen, aber aufgesprittet und eingelagert muss in diesem Dreieck.
Das heißt, wir könnten jetzt hier in Leipzig Palomino-Reben pflanzen, die ernten, vinifizieren die und dann schicken wir das runter ins Sherry-Dreieck zum Lagern und das wäre immer noch okay?
Ob in Deutschland das möglich ist, weiß ich nicht, aber in Spanien auf jeden Fall.
Okay, verrückt. Sehr gut. Und jetzt hast du uns ja, oder ihr habt uns lieberweise, damit wir auch wissen, worüber wir reden und es probieren können, 2 Flaschen geschickt. Es steht ja aber auf der einen Flasche Manzanilla. Ist das quasi eine Ortsbezeichnung nur oder was bedeutet das?
Korrekt. Fast alles, was man von Sherry kennt, kommt aus Jerez de la Frontera, wunderschöne Stadt. Die ist aber etwas Inland dort, es ist trockener. Wenn man aber in Sanlúcar unterwegs ist, direkt am, es ist eine Hafenstadt, dort hast du sehr viel mehr Luftfeuchtigkeit und die Flora ist weitaus dicker. Bedeutet, die Finos oder Manzanillas, auch genannt, die also Manzanilla ist dann von Sherry, genauso wie ein Fino der Sherry ist, aus Jerez de la Frontera, ist das dann aber nur als Manzanilla zu bezeichnen, wenn es aus Sanlúcar kommt. Und dort ist es wirklich so feucht und so mushroomy, dass jedes Fass quasi bedeckt ist mit Hefe. Und innen drin die Hefe doppelt oder dreimal so dick ist. Bedeutet, die interessantesten, most funky Sherrys haben wir in Manzanilla gefunden. Und der Grund, warum wir uns in diese Bodega verliebt haben, ist, es sind 2 Brüder, die Karriere gemacht haben und den Familienbetrieb nicht übernommen haben. Der Familienbetrieb war still für irgendwie 10, 15 Jahre und haben sich dann gemeinsam entschlossen, das wieder zum Leben zu erwecken. Aber auf eine sehr nerdy Art und Weise, wo auch der Wein selber hergestellt wird. Das heißt, die haben im Sherry-Dreieck ihre eigenen Reben, machen ihren eigenen Wein, lagern den selber im Bodega ein und haben bislang noch kaum einen internationalen Vertrieb, ist mit die ersten. Normalerweise läufst du dort im Lager mit deiner alten Coca-Cola-Flasche oder deinem Plastikkanister an die Theke und kaufst es quasi direkt aus dem Fass. Und das nächste, was sehr besonders ist, in San Lucar gibt es einen Fluss, einen großen Mangrovenwald. Und das ist die Bodega im ganzen Sherry-Dreieck, die am nächstgelegenen zum Fluss ist, zum Wasser. Es ist quasi das Bodega, also das Lager, ist quasi auf dem Sand gebaut. Und was auch ein toller Fun-Fact ist, direkt neben der Bodega stehen alte Boote, die beschlagnahmt wurden von der Polizei, die ursprünglich als Drogenschmuggel dienten. Bedeutet, man hat diese komische, interessante Welt aus Mangrovenwald, Strand, alte, wunderschöne Yachten, die beschlagnahmt wurden und verrotten. Und dann dieser tolle Keller mit diesen unglaublich hefigen Sherrys. Und das ist der Matanier, den wir abgefüllt haben. Aber wir haben auch einen Oloroso abgefüllt. Und das Besondere am Oloroso ist, normalerweise hat man bei jedem Oloroso ein, wie nennt man das Verfahren? Mir liegt es gerade auf der Zunge. Wenn man vom obersten Fass aufs mittlere Fass und dann aufs untere.
Solera.
Runter. Solera, genau, sorry. Normalerweise ist das immer der Fall, dass jedes Jahr vom untersten Suelo unten genannt etwas Flüssigkeit rausnimmt und dann aus dem darüberen wieder runternimmt und dann aus dem darüberen wieder nachfüllt. Dadurch, dass aber der Vater und die Söhne den Betrieb nicht übernommen haben, gibt es den Familienkeller mit den Olorosos, die jetzt schon seit 10, 15 Jahren statisch sind. Bedeutet, man hat ausnahmsweise mal Einzelfässer an Oloroso und wir haben einen Einzelfass bekommen und abgefüllt. Also ein uralter Oloroso, der damals schon sehr alt war und jetzt halt nochmal 10, 15 Jahre statisch war. In diesem Keller, der dann aber nochmal richtig mit eisernen Türen verschlossen war und ein Kronleuchter drin hatte. Also Wahnsinnsort.
Ja, um das nochmal zu verstehen, das heißt also, das ist Bodegas del Rio, ist quasi,
genau, so heißt.
Das ist der Hersteller?
Und der Familienname. Also die Del Rio-Familie hat die Bodegas del Rio und zufälligerweise ist es auch noch auf dem Strand des Flusses Rio quasi gebaut.
Okay, und wenn hier San Luca Manzanilla steht, dann ist das sozusagen gelagert in San Luca oder ist das alles ein Lager oder kommt da der Wein her? Oder wir haben ja einmal haben wir Jerez und einmal San Luca auf den. Ist das ein Lagerortsunterschied oder kommen die aus dem gleichen?
Jerez muss hinten immer draufstehen, weil das ist der geschützte Sherry-Begriff für das Dreieck. Mhm. Man muss aber unterscheiden, dass Jerez de la Frontera die Stadt nicht gleich Jerez ist. Also wenn nur Jerez draufsteht, dann ist eher das Dreieck. Und San Lucar ist einer der drei Städte. Und Manzanilla kann nur aus San Lucar kommen.
Okay.
Ah, okay. Ja. Weil es im Endeffekt so nah am Wasser ist dann.
Genau, also in dieser Hafenstadt, wo es so feucht ist.
Okay. Du hast gesagt, diese Florhefe ist dann dreifach so dick, aufgrund dessen, dass die klimatischen Bedingungen so sind. Das führt dazu, dass er quasi noch luftig da abgeschlossen ist? Oder was ist dann der Effekt dessen, dass diese Florhefe dann um Vielfaches dicker ist?
Korrekt, es ist noch luftdichter und man hat eine größere Vielfalt an Hefen und es schmeckt einfach nochmal pilziger.
Pilziger, ist witzig.
Also Mushroom.
Ja, ich weiß schon. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was ich irgendwie vom Hörensagen und auch vom Probieren irgendwie immer mitbekommen habe, das ist Manzanilla, dass sie irgendwie auch, ich glaube, so besonders salzig sein sollen. Ist da was dran?
Ich würde sagen, wenn eine Salzigkeit, dann vielleicht eher aus dem Terroir, wo es rauswuchs.
Ja.
Andererseits im Vergleich zu schottischen Whiskys, die in irgendwelchen Lagern sind, das sind teilweise wirklich offene Lager direkt am Wasser. Und bei den Atlantikstürmen kann ich mir vorstellen, dass da schon eine gute Salzbrise öfters mal durchweht. Aber ob die das osmosisch durchschafft ins Fass, würde ich bezweifeln. Also ich glaube eher, das liegt dann an der Traube und im Terroir der Traube.
Wollen wir vielleicht mal probieren? Mal ein bisschen weg von der blassen Theorie.
Gern.
Also, gern.
Mit welchen sollten wir denn anfangen?
Gute Frage. Ich würde wahrscheinlich mit dem Martinier anfangen, um mal das zu verkosten, was fast keiner kennt. Und es ist ganz selten, dass man mal einen Whisky findet, der in einem Martinier oder in einem Finofass gelagert wurde. Fast alle Sherryfässer, die dort draußen zu finden sind, sind Oloroso-Fässer.
Haben wir gerade, ich habe schon vor ein paar Minuten eingefüllt, auf jeden Fall, haben jetzt beide hier. Und probieren das einfach mal. Hast du auch was, Benedikt? Du weißt, wie es schmeckt. Du weißt, wie es schmeckt.
Also ich finde, es riecht sehr, sehr fruchtig, so saftfruchtig, und ich habe so eine Honignote in der Nase noch. Also jetzt rein vom Verriechen.
Mhm. Also relativ, ich finde es auch sehr frisch, angenehm.
Mhm. Ja.
Trinkt man Sherry eigentlich bei Zimmertemperatur, gekühlt, auf Eis oder ohne? Gibt es da irgendwelche Vorschriften? Was gibt, also ich habe mitbekommen, dass wir auf jeden Fall diese, die typischen Verkostungsgläser sind ja eigentlich Sherry-Gläser, dass man die auf jeden Fall verwendet, oder gibt es da irgendwas anderes?
Benedikt, wir sind Deutsche, wir brauchen jetzt von dir eine Vorschrift, sonst können wir das nicht trinken.
Ja, es also, ist ja
trotzdem interessant. Alles gut, macht nur Spaß.
Traditionell wird Fino oder Manzanilla schon gekühlt getrunken, vor allem in Spanien, also ich würde sagen gleich 14, 15 Grad. Ich finde jedoch, man schmeckt auf jeden Fall mehr, wenn es nicht gekühlt ist. Also ich trinke meinen immer bei Raumtemperatur. Je wertvoller und je älter das Produkt, desto weniger möchte ich selber gerne kühlen. Währenddessen Oloroso dann eigentlich eher selten gekühlt wird. Wenn man jetzt in Jerez ist, bei 50 Grad im Sommer, dann wird auch dort gekühlt. Aber es ist eine andere Kühlung. Also keine deutsche 4-Grad-Kühlung.
Ja. Auf der Zunge extrem voll, trocken, finde ich. Das war witzig. Du hast am Anfang wirklich auf der Zungenspitze so dieses Honigmoment. Da ist es auf der, also auf der Zungenspitze ist es kurz süß. Und wenn du dann den Cherry auf der Zunge verteilst, dann wird es wirklich trocken. Trotzdem gleichzeitig vollmundig. Sehr zitrisch auf jeden Fall.
Und auch das, das, was du, dieses Pilzige, was du
gesagt hast. Das kommt zum Schluss. Also ja. Im Abgang bleibt halt dieser wirklich.
Ja, es ist gärige
Maschkomie. Ist auf jeden Fall da. Ja. Ja. Aber das kommt, finde ich, erst beim, also wenn man wirklich runterschluckt, dann ausatmet, dann hat man wirklich dieses Maschkomie, Pilzige wirklich. Was, aber es ist nicht unangenehm.
Ist
eher spannend, weil ich das so noch nicht wirklich oft hatte. Was ich auch noch sehr spannend finde, ist, wenn ich habe jetzt nochmal dran gerochen und da sind wirklich Noten drin, die man in einigen Whiskys auch tatsächlich sofort, vor allen Dingen bei älteren wahrscheinlich, rausriecht. Oh, lecker. Und ja, ich würde wahrscheinlich ein paar Grad kühler, wäre noch ein bisschen
besser. Wir hatten ja das gepickt. Seid ihr da quasi bei der Familie Del Rio dann im Fasslager gewesen? Und die haben gesagt, okay, das hat ein gewisses Alter, das kann man machen. Habt ihr die Dinger probiert? Wie funktioniert das bei Sherry?
Genau, wir gehen jedes Jahr runter. Und ich bin befreundet mit dem Eduardo. Er war der Kellermeister bei Bodegas Tradition, also einer der bekanntesten Bodegas in Jerez. Und ursprünglich hatten wir 2020 einen Deal gemacht, dass wir von Bodega Tradition ein Einzelfass kaufen können, was äußerst rar ist. Dann gab es aber einen Eigentümerwechsel und damit ist dann dieser Einkauf damit beendet worden. Aber Eduardo hat uns dann geholfen, was ganz Besonderes zu finden. Also, noch besonderer als einfach nur ein schicker Name einer bekannten alten Bodega. Und so sind wir dann auf die Del Rio-Brüder gekommen. Und ja, wir gehen da regelmäßig durch und jedes Fass verändert sich. Saisonal verändert sich, deswegen haben wir draufgeschrieben, Frühjahr abgefüllt. Die Hefe ist dicker im Frühjahr und das hat auch einen Einfluss auf den Geschmack. Also dementsprechend, wann du im Jahr verkostest und wo du im Winehouse verkostest, schmeckt der Sherry anders. Vor allem die Mataniers und Chinos. Und ja, das, was uns halt am besten gefallen hat, was wir am interessantesten fanden, nicht einfach nur am leckersten, sondern was wir auch am interessantesten fanden, haben wir dann halt ausgesucht.
Jetzt steht auf der Flasche Spring 2024. Hat das einen Hintergrund, dass der jetzt schon ein Jahr und ein Vierteljahr in der Flasche ist? Hat das jetzt logistischer Gründe oder war das bewusst, um den in der Flasche nochmal stehen zu lassen?
Wir hatten bürokratisch zu kämpfen, vor allem auf Spanisch, das ist nicht so leicht. Es war uns aber sehr wichtig, dass wir im Frühjahr abfüllen. Bedeutet, wir haben das in Flaschen abgefüllt und bis wir dann das Rechtliche durch hatten und auch die Etiketten hatten, ist dann halt Zeit vergangen.
Okay. Also erinnert mich ein bisschen an euren Mezcal, beziehungsweise euren Agaven, an das Agavendestillat, was ja kein Mezcal ist, aber da waren es ja, glaube ich, mehrere Jahre, 2 oder 3 oder sowas, bis das dann hier war.
Bürokratie ist immer eine Sache.
Bürokratie, genau.
I love it.
I love it.
Yeah. Ja, und unser Mezcal ist eigentlich schon die Definition des Mezcales, nur auch wegen der Bürokratie wieder, dürfen wir nicht Mezcal draufschreiben. Aber ja, sonst ist es Mezcal.
Genau. Ich wollte es jetzt nur noch mal deswegen so sagen, weil es ja auch nicht Mezcal draufsteht auf der Flasche. Ja, genau. Nee, cool. Und jetzt haben wir so ein Fläschchen offen. Wie lange hält sich so ein Sherry in der Flasche im Kühlschrank? Weißt du da? Hast du da Erfahrungswerte?
Dadurch, dass sie so trocken sind und dadurch, dass sie quasi oxidiert sind, vor allem der Oloroso, kannst du den wie einen Whisky behandeln. Also noch 10, 20 Jahre noch offen dastehen. Bei einem Manzanilla würde ich schon innerhalb von vielleicht einer Woche trinken. Und wenn mal geöffnet, auch wenn er relativ biologisch stabil ist, würde ich trotzdem in den Kühlschrank offenstellen.
Okay. Aber das ist schon eine gute Info, weil das weiß ich gar nicht, wie man Sherry behandelt, sozusagen.
Ja, ich wusste das mit dem Oloroso, das konnte ich mir denken, weil was soll da noch passieren? Ich habe mal noch eine ganz andere Frage. Ich würde gerne noch mal so 2, 3 Schritte zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, dass dieser Kontakt zwischen Sherry und Whisky dadurch kam, dass in Großbritannien so viel Sherry konsumiert wurde. Warum haben gerade die Briten so viel Sherry konsumiert und nicht die Deutschen? Oder war das in Deutschland, habe ich nie gehört, dass irgendwie in Deutschland in Größenordnung Sherry konsumiert wurde. Warum war das bei den Briten so beliebt?
Ich glaube einmal, es war eine Weltkolonie, das heißt, es gab viel Schiffsfahrt generell. Und dann, glaube ich, primär Social Aspect, also genauso wie Marketing. Warum hat die USA so viel Cognac damals getrunken? Ich denke, wenn sich das mal in der Gesellschaft etabliert hat und die Leute realisieren, was es ist, dann spricht sich das rum und es hat sich halt dort dann so entwickelt. Und bis heute ist es ja noch so, dass die ältere Generation eigentlich immer einen Sherry irgendwo noch stehen hat und auch nach dem Essen mal trinkt.
Ja. Also du hast ja gerade gesagt, mit der Schiffsfahrt, das war irgendwie mein, was ich irgendwo gehört hatte, dass es tatsächlich auch so ist, dass ja Wein als solches, auch französische Weine vor allen Dingen in UK sehr beliebt waren und als sie dann irgendwie mit den Schiffen losgefahren sind und kamen irgendwann in Indien oder Australien oder irgendwo an, dann war das halt Essig und dass da irgendwie Sherry stabiler war. Vor allen Dingen aber wahrscheinlich dann der Cream Sherry mit Zucker und durchoxidiert, dass du dann halt keinen Essig hast, sondern das irgendwie noch trinken kannst.
Macht Sinn, ja. Ja, das ist, was wir noch nicht angesprochen haben, die süßen Cherries. Ja. Also 90%, wenn nicht sogar mehr, habe ich ja erzählt, ist die Palomino-Traube, die dann entweder biologisch oder oxidativ zum Fino oder zum Oloroso ranreift. Jetzt gibt es aber einen ganz kleinen Prozentsatz an PX-Trauben, also Pietro Ximenez. Und die wird sehr spät geerntet und dann auch noch in der Sonne getrocknet und rosiniert. Nennt man das, glaube ich, auf Deutsch. Also es wird quasi zu einer Rosine.
Ja.
Und der Saft, der dann daraus gewonnen wird, hat, ich glaube, mehr als 500 Gramm Zucker auf den Liter. Das ist die Hälfte Zucker. Und wenn der dann vergoren wird, dann werden vielleicht 20 Gramm auf 100 Milliliter maximal vergoren zu Alkohol und der Rest bleibt dann als Restsüße im Wein. Und dieser Pietro Ximenez, der wird dann primär in Spanien getrunken als Dessertwein. Und die Briten mischen den dann mit Oloroso, um die Süße zu reduzieren. Und das wird dann als Cream verkauft. Und das war auch das Hauptexportprodukt der Briten.
Ja, also der Cream Sherry dann im Endeffekt war das, was die getrunken haben. Wenn wir jetzt an diese Transportfässer denken, ich habe irgendwo, also Sherryfässer sind für mich immer diese riesengroßen Cherry Butts. Ist das in jedem Fall so, 500 Liter ungefähr, dass die im Endeffekt immer so groß sind? Und wurde der Sherry damals dann quasi schon in diesen Fässern gemischt, dass dann die unterschiedlich zusammen oder vermehlt worden mit, also um den Cream herzustellen, oder wurde das auch in Flaschen gemacht?
Das ist eine gute Frage. Die meisten Lagerfässer in Spanien sind Butts, aber um die 600 Liter. Die Transportfässer sind dann nur 500 Liter. Ich dachte, das originalste Transportfass, das man eigentlich kaufen könnte für die Whisky-Reifung, wäre ein Cream-Fass. Aber ich glaube, dass PX und Oloroso separat transportiert wurde. Primär also Oloroso-Fässer und dann in Bristol gemischt wurde.
Also im
Bedeutet,
Endeffekt.
das historisch adäquatste Sherryfass für die Scotch-Whisky-Reifung wäre ein Oloroso. Und wenn man sich in den Lagern McAllens umschaut oder überall in Schottland, dann ist das auch das Hauptprodukt, das man findet. Oloroso, Sherry, entleert und dann halt mit New Make oder Whisky gefüllt.
Und das liegt daran, weil du halt nicht viel PX brauchst, sozusagen, ne? Also um einen Cream Sherry zu machen, du hast jetzt nicht 50-50 gemischt, sondern 90-10 oder was weiß ich, ne? Also weil der PX halt so süß ist schon, ne?
Korrekt, ja, es gibt unterschiedliche Süßen an Cream.
Okay.
Was wichtig ist, das ist etwas, was ich empirisch selbst herausgefunden habe, ist, ich mochte nie PX-Fässer, weil ich mochte nie Whiskys aus PX-Fässern, denn ich fand die immer bitter und astringent. Und als ich dann bei der Küferei in Spanien unterwegs war und zerlegte Dauben gefunden habe, ist mir aufgefallen, dass bei den Olorosos aus der Quersicht der Daube die Hälfte mindestens des Holzes, und sind ja dicke 3 Zentimeter Dauben, mindestens die Hälfte davon vom Wein penetriert wurde, währenddessen die PX-Fässer das nicht hatten, denn der Zucker hat die Poren des Holzes verschlossen. Und wenn du jetzt mit dem New Make oder dem Whisky reingehst, dann löst sich der Zucker und dann hat quasi der Whisky die volle Daube Holz zur Verfügung. Und deswegen war ich nie ein Fan von PX-Fässern. Ich habe aber jetzt über Casnolia herausgefunden, dass die einzige Küferei, die ich gefunden habe, der das bewusst ist und die zwei Belegungen machen. Zuerst mit Olo Rosso, um halt die Schärfe des Holzes zu entnehmen und dann nochmal mehr mit PX.
Machen die das für die Whisky-Industrie, um das dann wirklich zu exportieren, damit dann wirklich die PX-Whiskys eben nicht diese Astringenz haben, sondern ja, angenehmer, weniger Tannine? Oder bringt das auch was für den PX?
Ja, nee, es ist nur für den Whisky. Es ist so, die traditionellen Sherry-Trinker würden nie eine Sherry trinken, der komplett mit Holz überlagert ist. Ja? Also die versuchen alles, um so wenig Holzeinfluss im Sherry zu haben, wie nur möglich. Dadurch, dass es aber vor allem in den letzten 15, 20 Jahren nun der Fall ist, dass wirklich tolle Sherrys in neuen Eichenfässern eingelagert werden, um die Schärfe des Holzes zu entnehmen für die Whisky-Industrie, gibt es mittlerweile auch Leute, die den Sherry kaufen. Also einmal ist er etwas günstiger und zweitens ist er dann halt sehr, sehr intensiv holzig, astringent. Es gibt Filterverfahren heutzutage, um diese extreme Astringenz rauszunehmen und dann hast du am Ende eigentlich ein Top-Produkt, was dann auch in Spanien dann verkauft wird. Und wenn es nicht schmeckt nach der 10. Fassbelegung, dann geht es auf an die Essigindustrie. Aber so schafft man es. Also die Küfer kaufen den Sherry relativ teuer, dadurch, dass sie den Sherry aber 5 bis 10 Mal verwenden können, um einen Fass, also 5 bis 10 Mal verwenden können für 5 bis 10 Fässer, gehen quasi die Kosten auf den Liter Sherry, der verwendet werden muss, um sagen wir mal 500 Liter Fass zu seasoning, deutlich runter. Und wenn man dann anschließend das Zeug auch noch an die Essigindustrie verkaufen kann, dann sind es dann trotzdem relativ niedrige Beträge. Und so schaffen die Küfer, also die Seasoning Boys in Jerez, ist qualitativen, hochwertigen Wein zu verwenden, auch für Seasoning. Und ich habe wirklich viele Küfer gesehen. Ich habe auch bei vielen sporadisch immer mal wieder den Wein verkostet. Und es ist wirklich kein schlechter Wein. Ich habe nur einen mal gefunden, der primär die Chinesen abgezockt hat, der Amontillado-Fässer verkauft, aber mit Fino füllt. Mit der Aussage, ja, bis das fast fertig ist, ist der Fino ja ein Amontillado, was absoluter Schwachsinn ist. Das war eine absolute Seltenheit, das mal zu finden.
Ja. Von was für einem Zeitraum sprechen wir denn für das Seasoning? Also du hast gerade gesagt, okay, der Wein kann dann bis zu 5, 6 Mal verwendet werden. Sind das dann auch 5, 6 Jahre oder ist das 3 Jahre? Oder also wo das im Endeffekt
6 Monate.
Dann... 6 Monate. Das heißt also ein halbes Jahr pro Fass.
Es ist ein Kostenfaktor. Also ich würde grob über den Daumen sagen, Durchschnitt 12 Monate. Die teureren Fässer haben dann auch mal 24 Monate. Wenn es aber Druck gibt und viele Bestellungen reinkommen, also viele Leute viele Whiskyfässer brauchen, dann geht es auch mal runter. Und es ist ja auch so, die extraktive Möglichkeit, also das Lösungsgefälle, geht auch runter. Genau, in den ersten Monaten hast du weitaus mehr, was aus dem Holz gezogen wird, als im letzten Jahr. Deswegen, da gibt es keine feste Regel. Wenn du eine Bestellung bei dem Küfer machst, 2 Jahre im vorn hinaus und zahlst, dann bekommst du auch deine 24 Monate garantiert. Das ist eine Sache des Kundens.
Also manche Abfüllungen sind ja so dunkel, da denke ich, da geht es dem Kunden, dem Whiskybrenner eher um die 10% Transportflüssigkeit, die da noch drin ist oder wie viel das sind. Also wo dann der Whisky irgendwie wie ein aufgespritteter Sherry noch schmeckt sozusagen, weil das halt eben so intensiv ist.
Ja, wie viel darf denn noch Rest im Fass bleiben? Also werden die quasi einfach ausgekippt und dann halbe Minute tropfen gelassen Oder ist es wirklich so, dass da noch, naja gut, bei 500 Litern, da können wir mal noch 5 Liter drin lassen? Und wie viel befindet sich denn dann im Holz tatsächlich, was durch das Holz aufgenommen wird, dass man sagen kann, okay, das wird dann vielleicht durch das Holz natürlich auch zurück in den Whisky gegeben?
Ja, das Interessante ist, in Schottland gibt es keine Vorschrift, wie viel Zucker enthalten sein darf in einem Scotch Whisky, weil man ja natürlich nichts hinzugeben kann. Es gibt die Vorschrift, dass ein Fass leer sein muss in Schottland bei der Erstbefüllung. Und aus dem Grund werden die meisten Fässer, die nach Schottland geschickt werden, vor allem von den bekannteren Häusern wie McAllen, trocken transportiert. Aber da hast du auch eine zügige Logistikkette. Sonst ist es auch üblich, dass Sherryfässer mit Restwein geliefert werden. Also es sind dann ein, zwei, drei Liter teilweise noch in einem Bad drin, einem 500-Liter-Fass. Was aber nichts ist im Vergleich zu dem, was sich im Holz schon gelöst hat. Das sind ja dann bis zu 8 Liter Wein bei einem Bad enthalten. Und das wird dann in der Regel auch entleert. Und selbst wenn du diese ein, zwei Liter aus Versehen mal nicht entleeren solltest, es ist marginal klein im Vergleich zu dem, was sich eigentlich in dem Fass gelöst hat. Der größte Farbfaktor ist eigentlich das Holz selber. Je mehr Tannine im Holz enthalten sind, desto mehr Wasserstoffperoxid entsteht durch die Oxidierung der Tannine, was dann zur Verfärbung kommt, bedeutet eine europäische oder spanische Eiche hat einen sehr viel dunkleren Whisky am Ende. Aber das ist einfach nur Holzchemie und nicht Sherry-Vorbelegung.
Du sagst europäische oder spanische Eiche. Ist es dasselbe oder sind das auch nochmal unterschiedliche Eichen? Und zweite Frage hinterher. Du hast vorhin gesagt, dass ja die amerikanische Weißeiche da viel wertvoller ist oder war zumindest. Wie ist es heute?
Es ist so, die Hefen, die Flor, mag Tannine nicht. Deswegen müssen oder mussten die Spanier teure amerikanische Weißeiche einkaufen für ihre Produktion. Wenn es dann um Transportfässer ging, war einfach nur das, was gerade da ist. Wenn Weißeiche günstig verfügbar war, da wurde Weißeiche verwendet für den Transport. Wenn es dann aber Knappheiten gab, wie Anfang des 20. Jahrhunderts, dann wurde auch viel spanische Eiche verwendet. Mittlerweile ist es so, dass die spanische Eiche sogar so beliebt ist, dass McAllen ganze Wälder oben im Norden Spaniens, Asturien, kauft, weil es so eine Rarität ist. Ich glaube, von der Generic Classification ist Quercus robur, europäische Eiche, dieselbe. Egal, ob das in Moldawien wächst oder in Frankreich oder in Spanien. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass eine spanische Eiche einen ganz besonderen Geschmack hat. Da bin ich aber nicht tief genug in der Materie als Biologe zu sagen, es sind wirkliche unterschiedliche Bäume. Wenn du aber bei den Küfern unterwegs bist, dann ist es meistens Quercus robur, spanische Eiche oder moldawische Eiche, aber vom Typus her dasselbe.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Klima, der Boden, also wie bei allen Pflanzen natürlich, was auch eben mit Eichen macht, ne? Also je nachdem, wo die Eiche wächst, ob das jetzt in einem warmen Klima ist, ob das irgendwo in einer Höhenlage ist, ob der Boden steinig oder, ne? Also die Eiche sucht sich ja das im Endeffekt auch aus, wo sie gut wachsen kann, dass das natürlich dazu führt, dass auch wenn es alles Quercus robur ist, ob die jetzt hier bei uns in Leipzig wächst oder in Nordspanien, dass das schon Unterschiede macht, kann, also geht ja gar nicht anders.
Ja, also wenn es beim Wein Terroir gibt, dann wird es bei der Eiche wahrscheinlich auch Terroir geben.
Kann
Buffalo
man ein ganz
Trace hat eine
neues Kapitel
interessante.
aufmachen.
Buffalo Trace macht mit die interessantesten Bourbon-Fässer aus meiner Erfahrung. Die machen aber auch tolle Recherche. Die haben mal Bäume in gefällt, 190 waren es, glaube ich, verschiedene Fraktionen rausgenommen und haben Feste daraus gebaut. Nur um zu schauen, welche Fraktionen, welcher Teil des Baumes wie schmeckt.
Also, das heißt 190 unterschiedliche Eichensorten?
Nein, eine Eiche, also ein Wald, sagen wir mal 10 Bäume und unterschiedliche Fraktionen. Das bedeutet, es wurde wirklich darauf geachtet, dass dieses eine Fass jetzt wirklich nur aus der Krone oben, also die oberste Fraktion des Stammes kommt. Und da haben sie schon rausfinden können, dass, obwohl es derselbe Baum ist, das Fass ganz anders, das Holz ganz anders schmeckt, dementsprechend, wo am Baum du gesägt hast.
Das ergibt auch Sinn. Ich glaube, weiter oben wahrscheinlich ist das Holz jünger.
Die sogenannten Baumschichten,
ja,
in Deutsch.
Ja, also oben wahrscheinlich weicheres Holz, unten härteres Holz und so weiter. Das hat dann schon eine Auswirkung tatsächlich, ne?
Also man kennt das ja sonst aus dem Biologieunterricht als in der Schule, wo dann in verschiedenen Baumschichten ja verschiedene Lebewesen sich noch tummeln, ne? Also irgendwie unten die Kriechtiere, in der Mitte irgendwie, was weiß ich, und oben hast du dann die Vögel.
Gut aufgepasst.
Ne? Aber das ist natürlich auch spannend, sowas für einen Whisky mal zu checken. Aber ich meine, da sind die Schotten ja generell auch hinterher. Und ich habe, ich glaube, Glenmorangie war es ja, die ja auch irgendwie nur Ozark-Eiche benutzen und da irgendwie irgendwo in Amerika da auch Wälder gekauft haben und so. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da die großen Player dann sagen, wir wollen uns nicht dem Risiko hingeben, dass einer unserer wichtigsten Rohstoffe dann auch mal irgendwie nicht verfügbar ist. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass McKellen auch sich seine Zulieferer quasi sichert, indem sie sich da einkauft.
Absolut. Habt ihr schon den Olo Rosso vor euch?
Ja, vor uns haben wir beides schon. Es riecht auch sehr intensiv hier schon im Raum.
Also der Olo Rosso riecht auch fantastisch, ja.
Das ist jetzt halt mal der themenrelevanteste Sherry für Whisky-Trinker. Das sollte man am meisten nur aus dem finden aus der Whisky-Welt, auch wenn man Olo Rosso in der Hand hatte.
Ich habe hier voll Glenn Farkless-Vibes schon die ganze Zeit.
Das ist wirklich so. Also tatsächlich, ne, wenn du jetzt hier noch ein bisschen mehr Alkohol hinzufügst, dann hast du schon fast eine Whisky-Nase. Also müsste jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen eine Malzigkeit noch dazukommen, aber du hast halt wirklich dieses tiefe, dunkle Fruchtaromen.
Geht ein
bisschen, ja, in die Kräutrigkeit rein, geht ein bisschen auch in das Pflaumenmus irgendwie mit dabei. Das ist, ja, Pflaumenmus hat auch so Gewürze halt, ne?
Ich finde immer Orangenblüten sehr häufig,
ja, und
Marmeladen.
Also Orangenblüten habe ich jetzt sehr selten irgendwie dran gerochen, weil gibt es hier so nicht. Aber auf so eine Orangenmarmelade kommt man auf jeden Fall, ja. Definitiv.
Orangenblüten sind so schön und so süß und so intensiv, dass wenn man durch Spanien fährt zur Blütenzeit, man das Feld schon von einem Kilometer riechen kann. Also ganz eine tolle Frucht, tolle Blüte.
Mhm. Wann blühen die? Ja, wahrscheinlich im Frühjahr, ne?
Genau, ich glaube im Mai primär, wenn es dann noch regnet.
Mhm. Ach, also von der Nase her wirklich ganz fantastisch. Du hast schon probiert.
Auf der Zunge gänzlich anders als in der Nase, finde ich. Also sehr trocken.
Mhm.
Mhm. Hat so eine, ja, da kommt mehr die Kräutrigkeit durch, finde ich.
Säure.
Säure, Würze.
Bisschen bitzlig auf der Zunge. Tatsächlich, also es prickelt ganz leicht. Ich habe hier auch wieder
so eine leichte Muffigkeit.
Beim Ausatmen, ich hätte, geht auch in Richtung Pilz so ein bisschen, muss ich sagen. Auf der Zunge. Wenn ich so ausatme, tatsächlich.
Hey, ich weiß nicht, ob das noch die Vorbelegung von dem Manzanilla ist, aber...
Nee, es ist anders. Ist tatsächlich anders. Hm. In der Nase würde man jetzt was wirklich Süßes erwarten, ne? Weil sie sind ja wirklich sehr, sehr trocken.
Eine der Gründe, warum ich Sherry liebe, sind einfach sehr schöne trockene Produkte.
Mhm.
Und ich finde es selten, also dadurch, dass ich Süßes nicht mag, mir ist oft ein normaler Weißwein schon zu süß. Finde ich halt ultra gerne solche, also trockene Apfelweine, Most. würde auch mal Montagnard, Amontillado, China, Oloroso, das sind alles tolle Produkte für mich.
Kurze Frage, der Oloroso hat 300 Flaschen weniger, also 547, während der Manzanilla 845 Flaschen gegeben hat. Waren das verschieden große Fässer oder ist das, weil der Oloroso einfach länger gelagert ist und weniger im Fass drin war?
Der Oloroso ist ein Einzelfass und der Manzanilla kommt aus dem Solera-Verfahren. Bedeutet, da haben wir viele Fässer fraktionsweise. Also wir dürfen ja kein ganzes Manzanilla quasi entleeren. Das würde ja dem Solera schaden. Bedeutet, wir haben 10-15% von verschiedenen Fässern zusammengeschüttet und das dann auch auf dem Etikett zu sehen. Da steht dann slash 14 etc. Man sieht viele Zahlen.
1/6 steht hier auf dem Manzanilla und auf dem Oloroso steht 1/15, wenn ich das richtig sehe. Okay.
Mir brennt noch eine Frage auf der Zunge. Es war ja nicht immer so, dass quasi ausschließlich Sherry verwendet wurde, um den Geschmack zu erzeugen. Es gab ja dieses Paxaret. Wird das heute noch... Also das ist ja am Ende... Also irgendwie wurde es ja, ich glaube, 87, 88 verboten. Es gibt, glaube ich, noch so ein paar Restbestände an alten Fässern. Aber wird das heute noch in irgendeiner Art und Weise verwendet? Also nicht unbedingt jetzt... für den schottischen Markt, wo es verboten ist, aber an sich?
Nee, gar nicht. Es ist so, dadurch, dass plötzlich das Gesetz eingeführt wurde, 1916, dass Whisky nun 3 Jahre reifen muss, gab es natürlich auf einen Schlag einen riesen Bedarf an Fässern. Mhm. Und ich habe eine Zitierung gelesen von dem Sainsbury Einkaufschef von damals, ich glaube 1920 oder so, wo er davon schwärmt, wie schön und gut die Whiskys doch in alten Zeiten waren. Also wie es in den letzten 40 Jahren war und wie es abgenommen hat. Es lag aber daran, dass halt dann plötzlich schlagartig durch diese Gesetzgebung zwar länger gereift werden musste, aber in billigeren, ausgelutschteren Fässern. Und dann entwickelte sich die Idee des Paxarets, wo man mehrere Liter dieses Rosinensafts quasi ins Fass mit heißem Dampf reindrückt und ich glaube eine halbe Stunde wartet. Und wenn man dann das entleert hat, kommen noch was rauskommen. Der Flüssigkeit, das war also Wiederbelebungsprozess. Nicht der Eiche, sondern der Vorbelegung des Sherrys. Und das wurde dann tatsächlich verboten, wie du meintest, in den 80ern. Ich habe noch keins gefunden. So viele schöne alte Whiskys vor den 80ern habe ich auch nicht verkostet und ist auch immer schwer zu sagen, war das jetzt ein Paxaret-Fass oder nicht. Hattet ihr schon mal eins, wo ihr euch sicher seid, das war ein Paxaret-Fass, ein Whisky?
Aus Paxaret? Okay, also nicht, dass ich wüsste, ich habe ein paar schöne alte Whiskys, ich glaube so vor allen Dingen auch so diese alten Blends, da könnte bestimmt schon was dabei sein. Also kann ich mir zumindest vorstellen, natürlich irgendwie so aus Kostengründen und so weiter und so fort auch. Aber jetzt aktiv, wo ich genau weiß, dass das ein Paxaret-Fass ist, müsste ich nicht. Ich glaube, da kann man aber mal beim Jens Fahr vorbeigehen. Der hat immer mal auch sowas verlauten lassen, dass es auf jeden Fall Abfüllungen gibt, wo man es im Endeffekt direkt schmeckt. Ich glaube, der hat da eher auch Erfahrung damit. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich es genau unterscheiden sollte.
Ja, genau, sehe ich auch so. Also das ist ja, du müsstest ja quasi das irgendwo testiert haben, um das dann festzunageln auf den Geschmack. Ne, trotz auch viele alter Whiskys, die wir, glaube ich, schon probiert haben, würde ich nicht sagen, wie man das rausschmecken kann.
Ja.
Einfach nur zu sagen, das ist ein alter Sherry-Whisky, reicht ja nicht. Ne? Also, das haben wir alle mal probiert, aber zu sagen, was definitiv Paxaret ist, das ist keine Ahnung. Schwierig.
Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht so krass unterschiedlich geschmeckt hat. man kann es jetzt nicht direkt rausfinden. Ein schlüssiges Fass, ja. Aber war das jetzt Baccarat oder nicht, finde ich sehr schwer.
Wir haben übrigens mal, weil du gerade gesagt hast, geschwefeltes Fass. Das ist ja was, was ja viele auch abschreckt und viele gar nicht mögen, wenn irgendwie Schwefel im Whisky ist. Ich hatte mit den Kollegen von Tyviski aus Dänemark darüber mal gesprochen. Und die weisen, oder was heißt weisen, die haben eine Vereinbarung mit ihrem Küfer in Jerez, dass der die eben nicht schwefelt, die Fässer, sondern so Zitronenwasser reinmacht, um da eben irgendwelche Bakterien abzutöten und dass du dann eben diesen Effekt nicht auf dem Whisky hast. Ist das eine Diskussion unter den Whisky-Herstellern, in welcher, sag ich mal, Schwefel- oder Nicht-Schwefel-Qualität man die Fässer kriegt, oder ist es einfach quasi Unfall, wenn das dazu kommt?
Also beim Oloroso ist es gar nicht nötig zu schwefeln, das kann Restzucker nicht wirklich enthalten. Bei den PX ist es was anderes. Ich glaube auch, dass teilweise die Schotten selber Schwefelkerzen reingehalten haben in der Zwischenzeit, wenn es entleert war. Ich habe zu wenig Einsichten. Es sind dann oft so Bioweine, Bioweinfässer, die heutzutage noch geschwefelt werden. Ja, aber wie gesagt, Schwefel ist so eine Sache. Ich finde es sogar teilweise klasse, wenn man ein Whisky aus dem Sherry-Fass trinkt aus den 70ern und da ist eine richtige Schwefelbombe dabei, zusammen mit dem PX. Ist für mich einfach oldschool. Ich mag es teilweise. Deswegen unser 1993 Cognac, den wir ja abgefüllt haben, der war ja voll gereift in einem alten schottischen Whisky-Fass, das davor ein Sherry-Fass war. Und da hast du genau diese 70er Oldschool Whisky Nostalgie, deswegen haben wir den Cognac abgefüllt. Da hast du es noch. Ansonsten ist es schwer, heutzutage solche Schwefelbomben zu finden, für die es mögen.
Ja, aber Schwefel kann ja in unterschiedliche Richtungen gehen. Also im Optimalfall hast du so ein bisschen Zündblättchen und das riecht so leicht so angezündet. Das ist ja super lecker. Ja, aber wenn es halt in
genau.
Genau, so dieses Feuerwerk oder ja, ich kenne es halt von früher, so die Karnevalskinderpistolen, wenn du dann so ein Zündblättchen drin hattest und abgedrückt hast, hast du auch so gerochen, ne? Ja. Das ist ja, das finde ich auch großartig. Aber das kann ja auch in eine Richtung gehen, Babykotze oder Eier. Und ich hatte mal einen Bruchladdi, da hattest du quasi die Mischung aus vergorenem Obst, Zündblättchen und eben vergorenen Eiern, faulen Eiern. Lecker. Das war nicht geil.
Ja, und Bruichladdy ist ja bekannt für ihre Buttersäure im Destillat. Ja? Also da, genau. Daher die Babykotze. Das natürlich zusammen mit Schwefel ist eine Kombination.
Ja, das Witzige ist, das war am Anfang total abschreckend und dann habe ich mich quasi selbst erschrocken, dass ich es nach so dem zweiten, dritten Glas, das man dann da doch mal verkostet hat, dass es dann sehr gut wurde. Ne? Also anfangs war es wirklich so, oh krass. Und dann später hat sich der Gaumen natürlich dran gewöhnt und dann ist es irgendwie ganz cool.
Mhm.
Gibt ja auch nochmal Komplexität dazu, ne? Und nochmal irgendwie eine extra Layer an Geschmack so.
Ja.
Hier haben wir ja ein ungeschwefeltes Produkt, wo überhaupt kein Schwefel drin ist, also in beiden, nur um das mal vorweg zu sagen, nicht, dass da jemand jetzt Angst bekommt. Wenn ich jetzt so ein Fläschchen haben möchte, also der geneigte Zuhörer, den wir jetzt heiß gemacht haben, wann kommt das raus und was wird es kosten und wo kommt es raus? Wer verkauft das in Deutschland?
Exklusiv der Drumgood. Ja, es ist so, wir sind in Deutschland als Leipziger Alkoholsteuerlager nicht in der Lage, unversteuert unseren eigenen Wein zu importieren. Wir dürfen nur Spirituosen ins Steuerlager importieren. Bedeutet, wir lagern das bei uns im Amsterdamer Lager ein für den Welthandel. Und wenn es nach Deutschland soll, dann müssen wir es in Amsterdam versteuern. Das ist ein riesen bürokratischer Aufwand. Bedeutet, wir machen das so am Ende dieser Folge, können die Leute bei euch Bestellungen aufnehmen. Und wenn wir unsere 20, 30 Flaschen zusammenbekommen, dann lohnt sich der Aufwand, das dann zu versteuern und dann geht das versteuert zu dir und dann weiter an die Welt, wenn Interesse besteht.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also ihr habt es gehört, hello@dramgood.de ist ab sofort geöffnet. Schreibt uns eine E-Mail, wir leiten das dann gerne weiter. Dass ihr davon, wie gesagt, euch jeweils auch ein Fläschchen bestellen könnt. Wo sind wir da ungefähr, also weiß jetzt nicht, preislich pro Flasche?
Das ist um die 30 Euro wahrscheinlich die Flasche. Aber ich müsste dann nochmal nachschauen, was die Alkoholsteuer wäre und dann Mehrwertsteuer drauf. Und ja, so um die 30 Euro.
Okay.
Das ist das Nächste. Ja. Sherry ist noch unglaublich günstig zu bekommen. Der Fakt, dass man solche alten Oloroses zu solchen günstigen Preisen überhaupt noch finden kann, ist für mich unglaublich. Wenn es einer der Zuhörer oder ihr es mal schafft, nach Jerez de la Frontera zu fahren oder zu fliegen, es ist einfach unglaublich. Die Bars haben selber ihre Krüge, die sie, wie gesagt, wie wir bei den Bodegas abholen und man kriegt teilweise einen 30 Jahre alten Oloroso für irgendwie 2 Euro das Glas ausgeschenkt. Das ist Wahnsinn.
Cool. Also Jerez ist quasi sehr weit südlich im Südwesten Spaniens.
Andalusia quasi ganz unten, fast Gibraltar. Das vielleicht nochmal im Zusammenhang mit Großbritannien, sind wir Nachbarn.
Ja. Okay, dann.
Ja. Aber Andalusia ist quasi das Bayern Spaniens. Die ganzen Klischees kommen von dort. Ja? Stierkämpfe, okay. Flamenco.
Ja. Das Bayern Spaniens ist sehr gut.
Ja, das ist schön. Ja. Das ist ganz toll da unten.
Ich habe mich gerade mal geschaut.
Kulturreich.
Ich hatte nämlich gerade mal geschaut, wo es ist, denn ich bin jetzt im Ende September wieder in Spanien, allerdings genau in der entgegengesetzten Richtung. Ich bin in San Sebastian, ganz im Norden.
Traumhaft.
Ja, freue ich mich aber auch schon drauf. Aber da lohnt sich tatsächlich das gar nicht, dann da runterzufahren. Das ist ja ewig weit. Das ist ja wirklich.
San Sebastian ist doch hier dieser Jakobsweg oder so. Endet der nicht da?
Nee, das,
wo ist das
ist hier ganz im Westen.
Ah, okay.
Ja, musst du weiter rüber.
Santiago. Ja. Also der Weg endet in Santiago, das ist quasi direkt über.
Santiago, genau.
Santiago de Compostela.
San Sebastian ist aber was für Liebhaber. Es hat die höchste Dichte an Michelin-Star-Restaurants. Man hat eine Küste wie in England. Man hat wahnsinnig schön. Die besten Steaks, die teilweise primär noch auf offenem Holzfeuer gegrillt werden, was für mich sehr wichtig ist. Also gute Auswahl, Tim. Dort mal vorbeizuschauen.
Jetzt kriegen wir hier noch Urlaubstipps.
Sehr gut.
Zwei Wochen in San Sebastian und ihr könnt es euch leisten, jeden Tag wie im London und Michelin-Star Restaurant essen zu gehen. Und das ist für Leute, die gerne essen, ist das mit einer der besten Reiseziele.
Verdammt. Ich bin da zum Arbeiten. Insofern, freue ich mich aber drauf auf jeden Fall. Sehr schön. Was gibt es denn jetzt unabhängig vom Sherry, was gibt es denn Neues über Spheric Spirits zu berichten? Irgendwie ist es so ein bisschen ruhig geworden, muss ich sagen.
Wir sind vielleicht in der Welt des unabhängigen Abfüllers Front, was das Abfüllen angeht, ruhig, aber auch nur, weil die Fasspreise meiner Meinung nach nicht den Flaschenpreis wie als Nerds entspricht. Und ich kaufe die Fässer natürlich immer nur so, wie ich die Flasche selber auch bereit wäre zu zahlen. Und das habe ich die letzten Jahre halt kaum gesehen. Aber die letzten Monate sind tolle Sachen, die mir über den Weg gekommen sind. Ich habe 1989er, auch mein Geburtsjahr, Dal Benny mit 36 Jahren jetzt bekommen, zu einem guten Preis. Als Teaspoon, deswegen so günstig. Also ein sogenannter Burnside. Wahnsinnsfass. War auch nur noch halb so voll. Waren 130 Flaschen oder so drin. Und die Flasche wird, ich denke, so um die 250 Euro kosten. Also da haben wir mal wieder was wirklich Tolles. Dann habe ich einen 1988 Strathmill bekommen, der abgefüllt wird. Strathmill ist auch einer, der auf dem Fassmarkt immer ein bisschen günstiger ist, weil die Leute mit Strathmill oft eine negative Association haben. Aber dieses Strathmill hat absolut gar nichts von diesem Spelzigen, sondern ist einfach nur brutal tropisch und richtig toll. Das heißt, auch da haben wir dann richtig tollen Whisky mit 37 Jahren, auch zu einem guten Preis. Und ich habe einen 2003er Glen Grant zu einem guten Preis bekommen, aber fully matured in First World Bourbon Fass. Und da haben wir dann wieder drei Bomben, die dieses Jahr noch rauskommen.
Cool. Gibt es ja schon einen Zeithorizont? Jetzt eher so Dezember, November, Oktober?
Also das Glen Grant wahrscheinlich schon im September und der Rest dann definitiv vor Weihnachten. Aber das ist, wie gesagt, nur die Front des unabhängigen Apfels. Wir machen im Hintergrund ja unglaublich viel. Also unsere Marke ja. Hogsheads, das sind wir ja schon bei der gefühlt 30. Fassabfüllung. Wir machen viele Exclusives mit tollen Partnern wie Matsuri, Whisky Festival in Japan. Unsere Marke 16 States haben wir auch schon etliche Fässer abgefüllt. Und auch in der Produktionsfront. Ja. Also ich bin ja heutzutage primär damit beschäftigt, zu produzieren. Und die Sachen werden jetzt auch irgendwann mal auf den Markt kommen. Also wir warten jetzt nicht, bis nur das dritte Jahr erreicht ist, um ein Fass abzufüllen. Und wir haben bereits dreijährigen Whisky, auch vierjährigen Whisky, den wir abfüllen könnten, aus legaler Sicht. Aber ich warte noch auf den richtigen Moment. Wir haben aber ein paar Fässer in Aussicht, die jetzt schon eigentlich so gut sind, dass wir sie wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres abfüllen. Zumindest das erste, dass die Welt mal sieht, was wir eigentlich sind. Ja? Also wir waren ja immer vorne weg Produzenten und haben das unabhängige Abfüllen ja primär gemacht, um uns selbst zu finanzieren. Anstatt Gin zu produzieren, haben wir uns halt entschlossen, unabhängig abzufüllen. Also wenn die Leute interessiert, was macht Spheric Spirits, 16 States, Hogshead, Spheric Spirits, Indie und Spheric Spirits Produktion, das sind so die vier Sachen, die wir machen.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, du warst in der letzten Woche in Deutschland und hast wieder selbst produziert. Gibt es da schon weitere Infos? Du warst ja schon ein paar Mal in der Birkenhof-Brennerei.
Genau, es ist so, der Jonas, ein guter alter Freund von mir aus der Berufsschule, der Destillateure, er hat jetzt in der 8. Generation das Familienunternehmen übernommen, der Birkenhof. Und er ist einer der wenigen auf der Welt, der nicht komplett blind die Brennerei übernehmen lässt. Das bedeutet, ich bin einmal im Jahr beim Birkenhof und darf quasi machen, was ich möchte. Was toll ist, weil teilweise wir mit der Mikrobiologie, mit der wir spielen, die Leute teilweise erstmal Angst haben, also die Brennereibesitzer, weil könnte es eine mikrobiologische Verschleppung geben oder nicht in unseren Washbacks etc. Deswegen Birkenhof wird mit die interessanteste Brennerei in Deutschland, denke ich, in Kollaboration mit Spheric für die Sachen, die wir machen. Denn wir fallen ja, was unsere Eigenproduktion angeht bei Spheric Spirits. Immer, wir haben ja das Ziel, 60er, also Early 60s, Islay Whisky wieder zum Leben zu erwecken.
Ja.
Also volle Kanne, 50-55% PPM Torf malzige Whiskys, die aber in der Nase einfach pure Frucht sind. Ananas, Mango, Pear Drops und im Gaumen dann auch primär Frucht und dann 2-3 Sekunden später dann erst die Torfwelle kommt. Heutzutage ist ja jeder Islay Whisky nur noch Holz und Torf und die Leute, die es sich leisten können, Early 60s Artback zu verkosten, wissen ganz genau, was ich meine und auch mir tut es weh, so viel Geld auszugeben für einen Dram. Deswegen produziere ich selber für mich und für die Leute, die sowas mögen. Und das sind wir auf einem wirklich guten Weg. Ich denke, in den nächsten Jahren dann mit den ersten Produkten auf den Markt kommen, die dann auch in die Richtung gehen.
Cool.
Finde ich sehr spannend. Ich glaube, es war im letzten Jahr, als ich euch kurz besucht hatte, dass du mir auch was zum Probieren gegeben hattest und ich hatte quasi keinen Rauch in dem Destillat entdeckt. Das war so ein Brain-Twist für mich.
Als erstes, aber trotzdem ist der Rauch dann ziemlich stark
ja, genau.
wahrzunehmen.
Ja, ja. Das war schon verrückt auf jeden Fall. Nein, klingt sehr, sehr spannend. Wird dieses Sherry-Projekt, nenne ich es jetzt mal, wird es quasi das einzige Mal gewesen sein, dass ihr was in der Richtung macht? Oder wird es auch mal ein Spherix Portwein geben oder ähnliche Sachen?
Es ist nichts geplant. Wenn die Welt Interesse hat, machen wir uns die Arbeit. Also wenn die Leute zukünftig uns schreiben oder wir davon hören, dass sie gerne mal ein Amontillado probieren wollen, dann machen wir uns an die Arbeit und finden euch ein tolles Amontillado-Fass in Sherry, in Jerez und füllen es ab. Aber ansonsten war es jetzt primär einfach mal, um der Welt zu zeigen, wie wirklich Sherry schmecken oder schmeckt und schmecken kann. Ne?
Nee, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich habe jetzt beide nochmal verrochen. Was ich cool finde, ist auch tatsächlich, dass wenn man den Manzanilla nach dem Oloroso riecht, dann hat man tatsächlich auch so Apfelsäure so ein bisschen mit drin, die so rauskommt, oder so ein Apfelaroma. Wenn man von beiden, so, wenn man beide so direkt nebeneinander verriecht, man riecht auf jeden Fall deutlichst die Unterschiede.
Was ja,
ist das? Es ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Dass man, dass da also so eine Varianz auch drin ist, ne? Und dass das im Endeffekt ja nur durch, ich hoffe, das ist richtig, erstens die unterschiedliche Lagerung und zweitens den ja slightly different Alkoholgehalt von, hier in dem Fall sind es gleich 3 Volumenprozente sind.
Korrekt, ja, es ist eigentlich nur, es ist das klitzegleiche Wein, nur mit 2% weniger Alkohol.
Ja.
Unheimlich komplex auch. Also ich muss sagen, ich hätte damit gar nicht gerechnet, dass man aus dem Sherry auch so eine Komplexität herausriecht.
Mhm.
Wäre ich jetzt gar nicht von ausgegangen. Also für Leute, die gern verriechen, ist das auf jeden Fall ein Knaller. Also beide Abfüllungen.
Ja, auch schmecken.
Ich weiß, aber ja. Weil wir gerade gerochen haben. Ne?
Ja. Ich habe mal noch eine andere Frage zum Sherry an sich. Warum ist es überhaupt so, dass der aufgesprittet wird? Also was ist der Hintergrund? Ich kann doch auch irgendwie meine Weine mit, weiß ich nicht, relativ geringer Volumenprozentanzahl abfüllen, indem ich sie runterkühle. Aber das war wahrscheinlich früher nicht möglich.
Der Wein selber schmeckt nicht gut. Also ein Palomino-Wein mit
okay.
10-11% wird nicht getrunken. Bedeutet, man musste sich was einfallen lassen. Und mit 10-11% kannst du nicht ins Fass, weil du dann halt nicht den mikrobiologischen Türsteher hast, ja, der dafür sorgt, dass nicht jeder reinkommt.
Aber Zucker wäre doch, also wenn ich jetzt das abfülle, also ich kenne das vom Riesling, der wird ja auch teilweise als Kabinett irgendwie ausgebaut, dann hat der zwischen 9 und 11 Volumenprozente, hat aber noch wahnsinnig viel Restzucker und ist im Endeffekt ja süß und das kann ich ja auch ewig liegen lassen.
Der hat vielleicht eine andere Säure, einen anderen pH.
Aber der hat eine sehr hohe Säure tatsächlich, ja.
So tief bin ich nicht in der Weinchemie, um dir das zu sagen.
Ja.
Aber der Hauptgrund, warum halt aufgesprittet wird, ist, um ihn mikrobiologisch stabil zu machen.
Okay.
Also entweder bei 17% Mikrobiologie ganz rauszulassen, hat der Club permanent zugemacht, oder halt bei 15% und dann wird nur hier eine Fraktion reingelassen.
Nur die coolen.
Ja, ich meine, also, aber was du vorhin am Anfang gesagt hast, der Wein schmeckt sonst nicht, das erinnert mich ein bisschen an den Champagner. Also, wenn du in der Champagne bist und dort fragst, warum gibt es denn hier keinen Wein, sondern immer nur Champagner, dann sagen ja, der Wein schmeckt halt nicht, deswegen machen wir Champagner.
Ja, ist halt super sauer, der Wein, der Champagner, glaube ich, der da irgendwie verwendet wird, kannst du wahrscheinlich wirklich so nicht trinken.
Ja.
Okay, das ist spannend. Da wird im Endeffekt ja dann aus einem. Ja, das ist ja nochmal eine Veredelung dann dementsprechend. Und dass der Wein halt im Endeffekt lange reifen kann. Du hast noch nichts dazu gesagt. Du hast gesagt, diese waren schon sehr alt. Kannst du uns sagen, wie alt, also wie lange die reifen durften, die zwei Flaschen hier?
Also der Manzanier, der ist relativ jung. Der war, ich kann mich, 4 oder 6 Jahre, da muss ich nochmal nachschauen. Insulärer System, also bedeutet von oben nach unten. Fraktionen sind dann auch ein bisschen älter. Der Oloroso, da wissen wir nicht ganz genau, wie alt er ist, weil er ursprünglich aus dem Solera kam, bedeutet, er war schon sehr alt, aber jetzt wissen wir halt, dass er 10, 15 Jahre statisch noch oben drauf war. Also der wird schon ein sehr hohes Alter kommen. Mhm. Und die meisten Finos sind sehr jung. Je besser der Kellermeister ist, desto älter kann ein Fino werden. In Jerez de la Frontera, wo es ja etwas trockener ist, schaffen die besten Kellermeister es so auf die 8 oder 10 Jahre, bevor die Fino anfängt zu bröckeln und ihren Fino-Charakter zu verlieren. In Manzanilla ist das ein bisschen leichter durch die dicke Flor. Und das Interessante dort unten im Süden Spaniens ist, du bist ja direkt am Mittelmeer und am Atlantik. Bedeutet, wenn der Wind vom Mittelmeer über die Sahara windet, dann ist es so trocken, dass die Flora es nicht mag. Währenddessen, wenn der Wind vom Atlantik kommt, dann ist es kühl und feucht. Und wenn es jetzt zu lange aus dem Südosten windet, dann fängt es an, dass die Flora bröckelt. Und die bröckelt dann in Jerez de la Frontera eher als er in San Luca, wo der Manzanier herkommt. Deswegen, die meisten Manzaniers und Finos sind relativ jung, maximal 8 bis 10 Jahre, aber das ist dann schon Weltrekord quasi.
Ja. Aber ich kann theoretisch den Manzanier wahrscheinlich dann dementsprechend auch länger liegen lassen als einen Fino, weil die Florhilfe dicker ist, die wahrscheinlich langsamer austrocknet und natürlich durch die geografische Lage dort eher Atlantikwinde vorherrschen?
Korrekt. Deswegen gibt es auch weniger Palo Cortados in San Luca.
Ja. Okay. Und ja, jetzt verstehe ich es. Also Palo Cortado passiert im Endeffekt immer dann, wenn die Florhilfe stirbt, austrocknet, die sinkt dann ab und wird dann nochmal gefiltert, oder?
Quasi ja, aber es ist eher so, dass gerade am Anfang, weil die Flora, die wird ja nicht dazugegeben, der Wein wird einfach in das Fass abgefüllt und dann entwickelt sich die Flora in den ersten Monaten. Und wenn es zum Beispiel jetzt zu lange, zu warm windet von der Sahara, kann sich die nicht richtig entwickeln. Und wenn sich jetzt dann einen oxidativen Charakter eines Olorossos im eigentlich geplanten Fino entwickelt, dann muss das verlagert werden und dann kommt es ins Oloroso-Lager.
Ja.
Wenn es dann aber nach 8 Jahren Oloroso-Reifung, wenn es abgefüllt werden sollte, nicht klassisch nach Oloroso schmeckt, sondern in den ersten Monaten zu viel Mikrobiologie von der Flor abbekommen hat, dann ist es halt nicht zu gebrauchen. Dann wird es komplett ausgesondert und so hast du dann ein Palo Cortado.
Okay. Mir ist jetzt mal passiert, ich habe mein Sauerkraut selber gemacht, da hat sich dann auch so eine Florhefe obendrauf entwickelt. Ich habe dann quasi das gestampft und alles, habe das also leicht gesalzen, wie man das irgendwie, damit es stabil ist, 10%. Dann hat das fermentiert und gegoren und nach irgendwie, weiß ich nicht, 3, 4 Monaten war dann oben so eine, weiß ich nicht, 2 Zentimeter dicke Schicht ganz in weiß obendrauf.
Da merkt man, dass der Tim zu viel Zeit hat, wenn man schon selber Sauerkraut macht, offensichtlich.
Aber ist ja fermentieren, macht das Spaß.
Ja, die Karmhefe in Deutschland, das ist keine spezifische Hefe, sondern eine viele Zahl, also eine Kultur an Hefen.
Ja.
Die man dann sowas auf dem Sauerkraut finden würde.
Ja, das, okay. Wie heißt das, Karmhefe?
Karmhefe, K-A-H-M. Ja, aber es ist, wie gesagt, kein eigentlicher Stamm, sondern eine Kultur, ähnlich wie eine Flora, das ist. Oder Fischer, bei den Jamaikanern genannt. Fischerhefe, Kahnhefe, Flor, Scoby, das ist alles dasselbe.
Ach, Scoby ist doch bei der Essigherstellung, ne?
Kombucha, ja. Nur bei
der Scoby ist
auch
ja.
Nicht nur Hefe, sondern da ist dann auch, da sind auch Bakterien dabei.
Okay, weil das habe ich irgendwo, die kann man ja quasi auch aktiv kaufen und dann irgendwie reinschmeißen und los geht's, ne?
Korrekt, ja. Macht auch Spaß, ja.
Wir haben
sogar mal einen Whisky in Mexiko produziert, mit einem Scoby, mit einem Kombucha-Scoby.
Okay, wie kommt man auf die Idee? Weil man es kann wahrscheinlich, ne?
Einmal, weil man es kann, und ich habe historisch gelesen, dass in Schottland die Brennereien, die Washbacks nach Essigsäure rochen, teilweise. Mhm. Und in Mexiko bei der Produktion des Mezcales roch es ebenfalls immer nach Essigsäure, und deswegen dachte ich, eventuell liegt es an beiden, eventuell liegt es an der Essigsäure, dass man Lieblingswhiskys und Lieblingsgetränke in der Fermentation Essigsäure entwickelten. Und deswegen habe ich dann nach der Hauptgärung meiner Whisky Wash noch einen Scoby oben drauf gehauen, der dann etwas von dem Alkohol vernarbte.
Das heißt, da können wir auch was erwarten. Ich habe jetzt irgendwie bei Instagram immer mal gesehen, dass irgendwie euer Kollege Jeff in Mexiko unterwegs war
ja,
und irgendwie fleißig produziert hat. Mexikanischen Whisky.
Ja, das erste Produkt, das wir gemeinsam hergestellt haben vor fast 2 Jahren, wird aber ein US-Exclusive leider werden. Es wird ein paar Flaschen für Freunde und Bekannte geben. Und den zweiten, vor allem den Scoby, der wird dann wahrscheinlich geteilt zwischen der USA und Europa.
Du hast ja unsere Adresse. Ja, davon mal ganz abgesehen, noch mal ein ganz kurzes Feedback zu unserer Jahresabfüllung. Ne? Du erinnerst dich, vor knapp zwei Jahren haben wir mal geschrieben, und da hattest du erzählt, dass du noch 25 Liter Mezcal irgendwo rumstehen hast, und dann hast du das ja netterweise an uns verkauft, und wir haben das ja als unser 5 Jahre Dram Good Bottling rausgebracht, und die sind alle weg, die Flaschen. Also von den paar, die wir noch für uns gebunkert haben, ist das alles in ganz kurzer Zeit rausgegangen, und wir haben sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Also da nochmal danke. Das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, da hier bei mir in der Küche den Mezcal zu botteln und das eben sozusagen mit einer Jahresabfüllung zu verbinden. Das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, die restlichen Flaschen so über die Zeit jetzt nochmal dann genießen zu können.
Ja.
Ich habe, glaube ich, noch 3 zu Hause.
Auch an die Kunden, an die Zuhörer, wenn es gewollt ist, dass ihr mit mir nach was Bestimmtem mal sucht in Schottland, um gemeinsam abzufüllen, dann können wir uns gerne mal auf die Suche machen.
Das klingt ausgezeichnet, das ist sowieso unser Plan. Ich meine, wir sind jetzt bei knapp 150 Folgen, die 200. ist nicht weit weg.
Kleinlisch.
Hörst du mir so? Ja, aber das klingt auf jeden Fall spannend, können wir gerne machen.
Mhm.
Schottland steht sowieso nochmal auf der Liste, dann müssen wir aber zusammen nach Schottland fliegen. Es wird dann so eine, da müssen wir Jeff noch mitbringen, der eine Doku dreht.
Das wär doch was. Das wär ein toller Trip.
Das finde ich mir auf jeden Fall sehr spannend. Nein, sehr schön. Möchtest du noch was loswerden, Benedikt?
Nee, ich glaube, ich habe alles von mir gegeben, was mir auf dem Herzen lag.
Für uns ist es gerade relativ viel, weil es irgendwie auch viel Input jetzt war, wirklich. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Das ist definitiv jetzt klarer, erstens mit den Unterschieden zwischen den unterschiedlichen Sherry-Sorten. Total spannend, auch das jetzt hier nochmal im Glas zu haben. Wie die zwei sich schon unterscheiden, und auch der kleine historische Einblick. Ein paar Sachen wusste ich tatsächlich schon, einige auf jeden Fall nicht. Ich glaube, für unsere Hörer ist es auch ganz nett, hier nochmal so ein Sherry Deep Dive zu machen. Das hatten wir ja, ich glaube, vor 3, 4 Folgen ist uns das sowieso schon aufgefallen, dass das einfach mal notwendig wäre. Insofern war das gut, dass wir da drüber sprechen können und konnten.
Ja, normalerweise freue ich mich nicht, dass ich im Nachgang immer noch eine Folge schneiden darf, weil das immer Arbeit ist und man muss sie ja komplett nochmal hören. Jetzt bin ich aber eher gespannt drauf, weil ich glaube, dass im Gespräch oder sagen wir mal zur Festigung dessen, was du so alles erzählt hast, mir das noch ein zweites Mal anzuhören, auf jeden Fall ganz spannend sein wird. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Top, danke euch.
Nee, herzlichen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ich glaube nochmal, das Angebot, das können wir jetzt hier nochmal zum Ende untermauern, an unsere Hörerschaft. Meldet euch, wenn ihr Interesse an so einem Bundle habt. Ja, dann können wir da was organisieren. hello@dreamgood.de.
hello@dreamgood.de, genau. Schreibt einfach eine E-Mail und dann bekommen wir das hin. Wir leiten das weiter oder schauen mal, wie wir das dann genau auf die Beine stellen. Aber das
irgendwie
kriegen
wir
auf jeden Fall hin.
Genau.
Ich freue mich total. Wir müssen uns jetzt hier die 2 Flaschen aufteilen, aber ich weiß schon genau, wie wir das machen, denn bei mir werden ja Flaschen nie leer. Das heißt, ich muss die Flasche nehmen, die schon länger rumsteht.
Und ich besuche am kommenden Wochenende meinen Bruder zum Sommerfest. Der gibt eine kleine Gartenparty. Und ich glaube, leicht gekühlt wäre der eine sehr gute Ergänzung.
Das ist ein wunderbarer Plan. Lieber Benedikt, vielen, vielen Dank, dass du mal
wieder zu Gast warst.
Und wir wünschen dir für dich sowohl mit Spherix oder euch mit Spherix, aber auch natürlich für die anstehenden privaten Herausforderungen und schönen Sachen alles, alles Gute und bis bald.
Vielen Dank euch. Immer gut.
Bye, bye. Tschüss.